Nachdenkseiten. Die kritische Website. Textfassung des Vortrags von Albrecht Müller bei Stopp Rammstein. Und ist die Spirale der Eskalation zwischen NATO und Russland vom Himmel gefallen? Von Albrecht Müller. Am 14. Juni hatten wir auf das Video mit der Rede »Wir wollen keine Konfrontation mit Russland« und laden die USA herzlich ein, gemeinsam in Europa den Frieden zu sichern, verlinkt. Zu finden auf unserer Website. Hier folgt die Textfassung. Die Rede ist sehr aktuell, wie man zum Beispiel an den Einlassungen von Außenminister Steinmeier wie auch an einer heute, mit Sperrfrist 12 Uhr, veröffentlichten, im Kern begrüßenswerten Erklärung des Willy-Brandt-Kreises sehen kann. Eine kurze Kommentierung dieser Erklärung folgt später. So viel vorweg. Die Autoren des Willy-Brandt-Kreises müssen sich die Fragen gefallen lassen, ob die zwischen Russland und der NATO eingetretene Eskalationsdynamik vom Himmel gefallen ist und ob der Westen und Russland in gleicher Weise für die neue und gefährliche militärische Konfrontation verantwortlich sind. Meine hier folgende Rede vom 10.06.2016 in Kaiserslautern enthält die ausführliche Antwort auf diese Fragen. Die kurze Antwort lautet Nein. Einführung Albrecht Müllers bei der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Kampagne Stopp Rammstein am Freitag, den 10. Juni 2016, 19 Uhr in der Versöhnungskirche Kaiserslautern. Thema der Veranstaltung: Drohnenkriege beenden. Der Text entspricht im Wesentlichen Teilen der gehaltenen Rede, ergänzt um Teile des Entwurfs, die wegen der Kürze der Zeit beim Vortrag gestrichen worden waren. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Frau Reimann, lieber Herr Wimmer. Was verbindet uns? Erstens, wir sind hier, weil wir gescheitert sind. Wir sind hier, weil wir betrogen worden sind. Zweitens, wir sind hier, weil wir trotzdem nicht aufgeben, nicht weil wir Helden sind. Es bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir überleben wollen und wenn wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel auch noch leben können. Hoffentlich habe ich Sie mit diesen beiden Anfangsbemerkungen nicht hoffnungslos entmutigt, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als der Wirklichkeit in die Augen zu schauen. Diese ist bitter. Wir sind in der Zeit nach 1989 maßlos und in großem Stil betrogen worden. Wir Älteren, die damals engagiert waren, sowieso. Die Jüngeren, weil der Betrug ihre Zukunft betrifft, ja sogar ihr Leben kosten könnte. Das klingt etwas rätselhaft, es ist aber tatsächlich nicht rätselhaft. Ich will erläutern, was ich meine und dabei auf meine persönlichen Erfahrungen zurückgreifen. 1968 bin ich als Redenschreiber des damaligen Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller nach Bonn gekommen. Zwei Jahre vorher hatte der kleinere Partner in der Großen Koalition, die SPD, mit Willy Brandt durchgesetzt, dass mit der Ost- und Entspannungspolitik begonnen wird. Ein Jahr später, 1969, war die Blockade durch Kanzler Kiesinger, seine Partei, die Union und die Gegner der Versöhnung mit dem Osten jedoch offensichtlich. Deshalb wurde die neue Friedenspolitik zum Thema des Wahlkampfes 1969. Als Mitarbeiter von Karl Schiller, der Mitglied des Präsidiums der SPD war, bin ich damals mitten in den Wahlkampf um diese Ostpolitik geraten. Nach der Wahl im September 1969 hat dann die neue Regierung Brandt mit der sogenannten Vertragspolitik begonnen. Es ging Schlag auf Schlag, schon 1970 der Moskauer Vertrag, dann der Warschauer Vertrag und der Prager Vertrag. Es ging bei den Vertragswerken, wie der Name schon sagt, darum, sich endlich zu vertragen und den Kalten Krieg zu beenden. Eines der Schlüsselworte lautete Wandel durch Annäherung, das heißt Abbau der Konfrontation zwischen West und Ost, um damit Frieden zu schaffen und auch eine Veränderung im Inneren, im Warschauer Pakt und auch bei uns im Westen zu erreichen, insbesondere mehr demokratische Rechte im Osten, mehr Bewegungsfreiheit für die Bürgerinnen und Bürger in der DDR und in anderen Ländern des sogenannten Ostblocks. 1972 war ich dann als Wahlkampfleiter von Willy Brandt mitverantwortlich für die Absicherung der Ostpolitik durch die Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl. Das endete mit einem überzeugenden Votum von 45,8% für die SPD und einem überwältigenden Votum für die Friedenspolitik. Danach ging es mit Höhen und ein paar Tiefen weiter mit der Ostpolitik. Über die Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, und mit der Idee der gemeinsamen Sicherheit in Europa. Keine Konfrontation, weder mit den früheren Satelliten der Sowjetunion noch mit der Sowjetunion und Russland selbst. Wichtig ist, die Entspannungs- und Vertragspolitik war von einem besonderen Geist und von wichtigen Einsichten getragen. Der Begriff vertrauensbildende Maßnahmen war sehr wichtig. Es war klar, dass die eigene Politik nie dazu beitragen sollte, Missgunst zu säen. Es war klar, dass wir in dem, was wir taten und was wir sagten, immer mitbedenken wollten und mussten, wie das bei den anderen, dem früheren Gegner, empfunden wird, was es dort auslöst. Konfrontation hatte im anderen Lager Verhärtung ausgelöst. Entspannung und Versöhnung haben dazu geführt, dass Politiker wie Gorbatschow, die auf Versöhnung setzten und ihr Land verändern wollten, möglich wurden. Entspannung, Versöhnung und vertrauensbildende Maßnahmen raubten den Militaristen auf beiden Seiten die Argumente. Das ist sehr aktuell. Wichtig war es damals und wäre es heute, sich in die Lage der anderen zu versetzen. Damals musste dem deutschen Volk und manchen Politikern und Journalisten ohnehin erst einmal vermittelt werden, dass und wie sehr Russland, die Sowjetunion und die Völker Ost- und Mitteleuropas unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten haben. 27 Millionen Menschen verloren allein in der Sowjetunion im Krieg zwischen 1941 und 1945 ihr Leben. Im Deutschland der 50er Jahre haben die tonangebenden Kräfte hierzulande locker über diese Opfer hinweggesehen und hinweg agitiert, eigentlich ein unglaublicher Vorgang. Diese Entspannungs-, Friedens- und Versöhnungspolitik war dann gekrönt worden mit dem Mauerfall, mit der Fortsetzung und Intensivierung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit und mit der Weiterarbeit an der zukunftsweisenden Idee gemeinsamer Sicherheit in Europa. Im SPD-Grundsatzprogramm vom 20. Dezember 1989 ist dies und einiges Zukunftsweisendes, unser Thema Stopp Rammstein betreffend, formuliert und beschlossen worden. Ich erinnere mich deshalb noch gut daran, weil ich damals als Bundestagsabgeordneter und Sprecher der Parlamentarischen Linken zusammen mit Egon Bahr eine Art Schlussredaktion für diesen Teil des Grundsatzprogramms gemacht hatte. Unter der Überschrift Frieden in gemeinsamer Sicherheit steht zu lesen, Zitat: Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen. Zitat Ende. Und weiter heißt es von den militärischen Bündnissen Warschauer Pakt und NATO, Zitat: Sie müssen bei Wahrung der Stabilität ihre Auflösung und den Übergang zu einer europäischen Friedensordnung organisieren. Dies eröffnet auch die Perspektive für das Ende der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer Territorien in Europa. Zitat Ende. So weit waren wir schon einmal. Erneut Zitat: Von deutschem Boden muss Frieden ausgehen, heißt es dann noch. Und von Abrüstung und nicht von Aufrüstung ist die Rede. Der Text wäre wegweisend für heute. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die diese Politik mitbewirkt und mitgetragen haben, und auch die handelnden Personen von Helmut Kohl über Gorbatschow, Willy Brandt, Egon Bahr, Helmut Schmidt, Herbert Wehner und Richard von Weizsäcker bis zu Willy Wimmer, den ich damals noch nicht persönlich kannte, waren wir alle überzeugt davon, dass es in Europa keinen Graben und keine Mauer und keinen Stacheldraht und auch kein Gegeneinanderrüsten mehr geben soll. Wir waren überzeugt davon, dass das auch geht. Und der Osten hat kooperiert. Die Sowjetunion hat sich aus Deutschland zurückgezogen. Sie hat akzeptiert, dass die DDR in die NATO integriert wird. Die Verantwortlichen in Russland haben viele Zugeständnisse gemacht. Sie haben darauf vertraut, dass es kein Wettrüsten zwischen West und Ost mehr geben wird. Auf beiden Seiten gab es vertrauensbildende Maßnahmen und eine glückliche Perspektive. Dann wurde alles anders. Wir wurden um die Früchte der Friedenspolitik betrogen. Die NATO wurde bis an die Grenze Russlands ausgedehnt. Deutlich imperialistische Züge bestimmten und bestimmen jetzt die Politik des Westens. Von dieser grundlegenden Änderung vom Betrug, wie ich das nenne, hat die deutsche Öffentlichkeit nicht viel wahrgenommen. Willy Wimmer hat mir davon berichtet, dass Helmut Kohl, der Bundeskanzler, anfangs der 90er Jahre des Ostens besorgt aus den USA zurückkam und davon berichtete, dass man dort offensichtlich nicht mehr viel von den gemeinsamen Verabredungen hielt. Er hat miterlebt, wie Helmut Kohl sich Sorgen machte wegen der Neigung der USA, die Konfrontation neu aufzubauen und die NATO nach Osten auszudehnen. Willy Wimmer hat dann später, 2000, in einem Brief an den amtierenden Bundeskanzler Gerhard Schröder von den imperialen Absichten berichtet, die auf einer Konferenz in Bratislava, die vom American Enterprise Institute und vom State Department gemeinsam ausgerichtet war, spürbar wurden. Da ging es um die Ausdehnung des Machtbereichs des Westens in Richtung Russland. Heute müssen wir feststellen, dass die westliche Politik grundlegend auf den Kopf gestellt worden ist. Wir führen Krieg. Auch wir Deutschen haben den Krieg auf dem Balkan mitgemacht. Die westlichen Alliierten führen im Irak, in Libyen, in Syrien, in Afghanistan, an vielen Stellen Afrikas Krieg. Der Westen maßt sich an zu entscheiden, wie Völker und von wem sie regiert werden sollen. Der Westen verfolgt deshalb an vielen Stellen die Strategie des sogenannten Regime Change. Das ist eine Zielsetzung und eine Strategie, die wahlweise alle Länder betreffen kann, deren Regierungen uns nicht genehm sind. Gaddafis Libyen, Assads Syrien, demnächst vielleicht Putins Russland. Der Auftrag der Bundeswehr wurde verändert, die Beschränkung auf Verteidigung beseitigt. Das sind wirklich gravierende Veränderungen. Mir waren an zwei Ereignissen anfangs der 90er Jahre Zweifel daran gekommen, ob die im Westen führenden Kräfte die Erfolge der Ost- und Vertragspolitik erhalten und genießen wollen. Erstens. Ich war Abgeordneter des Deutschen Bundestages, als im Zuge der deutschen Einheit auch über die Rechte der Alliierten und insbesondere der USA in Deutschland beraten wurde. Ich wollte damals genau wissen, ob die uns bedrängenden Sonderrechte erhalten bleiben würden. Das betraf den militärischen Tiefflug, das betraf die Giftgaslager in der Pfalz und die sonstigen Einrichtungen der Alliierten, wie hier in Kaiserslautern, in Landstuhl und in Ramstein. Die Tiefflugübungen waren eine Marter. Aber über die Fragwürdigkeit der Fortsetzung dieser Rechte der Alliierten wollte man mit uns Abgeordneten nicht beraten. Ich wurde damals von Bundestagskollegen, die als links galten, bedrängt, ich solle doch meinen Widerstand aufgeben. Zweitens. Noch markanter war ein Erlebnis mit Rudolf Scharping. Er war 1991 in den Landtagswahlkampf mit der Parole gezogen, Rheinland-Pfalz solle nicht weiter der, Zitat, Flugzeugträger der USA in Europa, Zitat Ende, sein. Dann wurde gewählt und Rudolf Scharping wurde Ministerpräsident. Er reiste in die USA und rühmte sich dann dessen, einen Lobbyisten für das Land Rheinland-Pfalz in Washington installiert zu haben. Ein guter Freund in den USA konnte darüber nur lächeln, denn da hatte offenbar ein deutscher Ministerpräsident verabredet, dass sein Land, Rheinland-Pfalz, den Lobbyisten der US-Regierung auch noch bezahlt. Einige Zeit danach traf sich die SPD-Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saarland in der saarländischen Landesvertretung in Bonn. Wir sprachen dabei auch über die weitere Ostpolitik und die Zusammenarbeit mit Russland. Des Ministerpräsidenten Rudolf Scharpings Äußerungen widersprachen dabei sowohl seinen Parolen im Wahlkampf, Rheinland-Pfalz solle nicht weiter der Flugzeugträger der USA in Europa sein, als auch dem, was kurz zuvor im Berliner Grundsatzprogramm vom 20.12.1989 beschlossen worden war. Die Perspektive einer Beendigung beider Militärblöcke, auch der NATO. Ich wollte von Rudolf Scharping wissen, ob denn das Berliner Programm für ihn nicht mehr gelte. Er antwortete mit einem klaren Nein. Das Wahlversprechen des Ministerpräsidentenkandidaten und späteren Ministerpräsidenten gilt nicht. Rheinland-Pfalz ist weiter der Flugzeugträger der USA in Europa. Die Bundesregierung und auch die rheinland-pfälzische Landesregierung haben sich den Interessen der USA gebeugt. Es ist wahrscheinlich, dass im Umfeld der Verträge zur deutschen Einheit de facto die Vormachtstellung der USA über unsere Außen- und Sicherheitspolitik und vor allem die Nutzung deutschen Territoriums für Kriegshandlungen festgeschrieben worden ist. Aber dies kann nun wirklich kein Dauerzustand sein. Wir sind um die Früchte der vergangenen Friedenspolitik betrogen worden. Das ist kein Zufall. Die ethische Grundeinstellung zum Umgang mit anderen Völkern, der Geist, der die Außen- und Sicherheitspolitik heute bestimmt, ist ein diametral anderer als zu Beginn der Entspannungs- und Versöhnungspolitik. In der Regierungserklärung des Bundeskanzlers Willy Brandt vom 28. Oktober 1969 heißt es, Zitat: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Inneren und nach außen. Zitat Ende. Vom deutschen Boden muss Frieden ausgehen, heißt es im oben zitierten Berliner Grundsatzprogramm der SPD. In seiner Nobelpreisrede sagte Willy Brandt 1971, Zitat: Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Es geht darum, Kriege abzuschaffen, nicht nur sie zu begrenzen. Kein nationales Interesse lässt sich heute noch von der Gesamtverantwortung für den Frieden trennen. Jede Außenpolitik muss dieser Einsicht dienen. Zitat Ende. Wir sind inzwischen meilenweit von solchen Einsichten entfernt. Von deutschem Boden geht Krieg aus. Von deutschem Boden aus wird der Einsatz von Drohnen vermittelt und gesteuert, um Menschen zu töten. Und der Geist der Verantwortlichen hat sich völlig verändert. Zitat: Dass es wieder deutsche Gefallene gibt, ist für unsere glückssüchtige Gesellschaft schwer zu ertragen. Zitat Ende. Das ist Originalton des amtierenden Bundespräsidenten Gauck. Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen sind im Jahr 2014 in München bei der Sicherheitskonferenz gemeinsam aufgetreten und haben mehr internationale Verantwortung gefordert und versprochen. Damit war unmissverständlich mehr militärischer Einsatz gemeint. Man muss sich darüber klar werden, wie verschieden der Geist ist, der unser Zusammenleben in Zeiten des Kalten Krieges in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt hatte und heute wieder prägt. Und jener Geist, der die Zwischenzeit, die Zeit der Entspannungspolitik und der erfolgreichen Beendigung der Konfrontation in Europa geprägt hat. Die eine Konzeption, die Konzeption der gemeinsamen Sicherheit geht davon aus, dass man sich mit allen Völkern verständigen kann, dass man sich dann allerdings darum bemühen muss. Zu diesen Völkern, um die man sich bemüht hat, gehörte bis 1990 auch Russland. Die andere Konzeption, die Konzeption der Aufteilung der Welt in Gut und Böse, geht davon aus, dass man dem Bösen drohen muss, dass man rüsten muss, dass man abschrecken muss. Wenn wir uns die neue Konfrontation zwischen West und Ost in Europa anschauen, dann sollten wir einmal innehalten und uns dessen erinnern, wie es zwischen Deutschland und Frankreich aussah und wie positiv sich das Verhältnis zwischen unseren Völkern entwickelt hat. Mein Großvater war noch erfüllt von Verachtung für die Welschen, wie man zu seiner Zeit in der Kurpfalz die Franzosen nannte. Noch 1950 hat er mir Illustrierte aus dem 70er Krieg des 19. Jahrhunderts gezeigt, wo der Sieg über die Franzosen gefeiert wurde. Dieser Geist war glücklicherweise nicht maßgeblich für das, was dann passierte: die Verständigung mit Frankreich. Heute kämen zumindest einigermaßen vernünftige Menschen nicht mehr auf die Idee, das Feindbild der Franzosen neu aufzubauen, wie man das mit Russland und Putin tut. Es geht also trotz aller Unterschiede zwischen den Völkern. Über die Dringlichkeit der friedenspolitischen Debatte. Wir sind betrogen worden, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzumachen, weiter zu demonstrieren und zu debattieren und Menschen auf die Notwendigkeit des friedlichen Miteinander aufmerksam zu machen. Das ist wichtig, denn wir sind inzwischen von Menschen und Medien umgeben, die am Krieg nichts außerordentlich Schlimmes finden, die Kriege führen als etwas Selbstverständliches betrachten. Am 8.6. lief im Deutschlandfunk eine Diskussion unter dem Titel Amt und Würden, moderiert von Stefan Detjen. In dieser Diskussion sprach der ehemalige Chefredakteur des Rheinischen Merkur, Michael Rutz, davon, Bundespräsident Gauck habe uns vom friedenspolitischen Mehltau befreit. Sie, liebe Freundinnen und Freunde, die Sie heute nach Kaiserslautern gekommen sind, um gegen die Nutzung Rammsteins für den Drohneneinsatz der USA zu protestieren, sind Bestandteil dieses Mehltaus. Die Dringlichkeit der friedenspolitischen Aufklärung wird in einer solchen Äußerung sichtbar. Die Dringlichkeit wird darin sichtbar, dass Kriegstreiberei inzwischen hoffähig geworden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes hoffähig. Der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck nutzt das Schloss Bellevue dazu, um Stimmung für Kriegseinsätze zu machen und damit auch Stimmung für das, was von hier aus, von Rammstein aus, an Vernichtung und an völkerrechtswidrigem Mord betrieben wird. Die Kriegsgefahr ist größer geworden. Das will ich an 10 Punkten, an 10 Risiken für den Frieden sichtbar machen. Erstens. Der erste ist die erwähnte Feststellung, dass die Werbung für den militärischen Einsatz, das Kriegstreiberei, wieder hoffähig geworden ist. Der Bundespräsident, mehrere Bundesminister und Diskussionsteilnehmer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie dem Deutschlandfunk bereiten den Boden. Kriege zu führen wird als selbstverständlicher Teil der Politik betrachtet. Zweitens. Es gibt unter den Menschen geringeren Widerstand gegen Kriege. Das hat viel damit zu tun, dass die meisten heute lebenden Menschen keine unmittelbare Kriegserfahrung mehr haben, nicht mehr haben können. Die Älteren unter ihnen haben vermutlich Verwandte und Freunde verloren im letzten Krieg oder sie haben Kriegseinsätze unmittelbar erlebt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, dessen Bahnhof ein Knotenpunkt auf einer Strecke zu einer V2-Produktion war. Wir waren ständig Angriffen von Jagdbombern ausgesetzt. Es gab Tote. In der Ferne haben wir am Nachthimmel Mannheim, Pforzheim, Heilbronn und Würzburg brennen sehen, auch ich als 6-Jähriger. Das prägt. Die Kriegserfahrung unserer heute 6-Jährigen ist eine ganz andere, eine elektronische beim Spiel, eine spannende, oft eine siegreiche. Das prägt auch. Drittens. Kriege werden tatsächlich geführt. Die Scheu ist abhanden gekommen. Bei Journalisten und Politikern und auch bei Militärs. Die USA sind bereit, gegen Russland in Europa zu kämpfen und es zu besiegen, erklärte der Supreme Allied Commander Europe, SACEUR, US-General Breedlove in einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses im Februar 2016. Viertens. Die Regime-Change-Absichten der USA sind höchst gefährlich, gerade wenn sie im Falle der Ukraine ein Land in der Nähe Russlands betreffen oder Russland selbst. Fünftens. Überall wird an neuen Feindbildern gestrickt. Es wird personalisiert. Putin ist an allem schuld. In Syrien Assad. Sechstens. Und das Volk ist müde geworden. Das ist verständlich. Der skizzierte Betrug an uns und unseren Erwartungen und Leistungen zur Beendigung der Konflikte in Europa hat ja wohl bei der Mehrheit der Menschen den Eindruck hinterlassen, dass man eh nichts machen kann, dass die Politik von den Oberen bestimmt wird, dass die Rüstungswirtschaft Einfluss auf politische Entscheidungen hat und damit auch auf Kriege. Siebtens. Die USA sind weit weg. Die zitierte Äußerung des Generals der USA lautet ja nicht zufällig, die USA sind bereit, gegen Russland in Europa zu kämpfen und es zu besiegen. Wenn der General angedeutet hätte, dass dieser Krieg auch in den USA selbst geführt werden könnte, wäre er im Ausschuss des Repräsentantenhauses vermutlich nicht freundlich aufgenommen worden. Achtens. Im heutigen West-Ost-Konflikt gibt es viele verschiedene Akteure und es gibt viele Gelegenheiten und Möglichkeiten, an denen sich Spannungen entzünden können. die baltischen Staaten, die Ukraine, die Balkanstaaten, die Rüstungswirtschaft bei uns, in den USA, in Großbritannien, irgendwelche rechtskonservative, denkende Funktionäre, sie alle können die Ursache von kleinen und größer werdenden Konflikten werden. 9. Es gibt russische Minderheiten in mehreren möglichen Konfliktregionen. 10. Es ist nicht auszuschließen, sondern eher wahrscheinlich, dass sich auf mittlere Sicht innerhalb möglicher Kriegsparteien kriegslüsterne oder auch nur kriegsbereite Personen und Gruppen durchsetzen. Das kann in den USA passieren, das kann in Dänemark, in Polen, in den baltischen Staaten oder sonst wo passieren und auch in Russland. So wie wir erfolgreich darauf setzen konnten, dass die Strategie des Wandel durch Annäherung dazu führen könnte und wird, dass sich in Russland, in der Sowjetunion und im Warschauer Pakt Kräfte durchsetzen, die Konflikte friedlich lösen wollen und auf gemeinsame Sicherheit in Europa setzen, so kann umgekehrt die neue Konfrontation zu inneren Veränderungen in Russland führen, die uns dem heißen Konflikt näher bringen. Mit der Beschreibung dieser 10 Risiken für den Frieden wollte ich nicht Angst machen. Ich wollte ein realistisches Bild von der veränderten Situation zeichnen. Es gibt so viele verschiedene Spieler in der heutigen Auseinandersetzung und die Wirklichkeit der Welt ist so stark von militärischen Aktionen geprägt, dass es ganz und gar nicht abwegig ist, die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges für hoch zu halten. Das ist die Botschaft, die ich Ihnen vermitteln wollte, mehr nicht. Und das sollte auch der Anstoß für Sie sein, sich zu engagieren und bei anderen Menschen dafür zu werben, dass sie sich in einer neuen großen Friedensbewegung zusammenfinden. Unser Ziel ist klar. Wir wollen in Europa gemeinsame Sicherheit, auch mit Russland. Wir wollen die Zusammenarbeit und nicht die Konfrontation. Wir wollen keine neuen Feinde und auch keine neuen Feindbilder und wir wollen auch nicht, dass von unserem Boden Krieg ausgeht. Wir wollen nicht, dass Menschen in anderen Regionen der Welt von hier aus bedroht und getötet werden. Wenn wir das zusammen mit den USA und den anderen westlichen Mächten erreichen, dann ist das prima. Die USA sind herzlich eingeladen. Auch die Nachbarstaaten Russlands in Osteuropa sind herzlich eingeladen, an dieser friedlichen Zusammenarbeit und am friedlichen Zusammenleben in Europa weiter mitzuwirken. So wie es 1989 und 1990 vereinbart worden ist. Wenn den USA das nicht möglich ist, dann müssen wir nach Wegen suchen, unsere Beteiligung an Kriegen auf andere Weise zu beenden und wir müssen versuchen, gemeinsame Sicherheit in Europa unter einem begrenzten Teil von Teilnehmern zu organisieren. Das klingt kompliziert, ich sehe aber nicht, dass wir notfalls eine andere Wahl haben. Der erste Schritt wäre die Kündigung der Möglichkeiten, Einrichtungen wie Rammstein für den militärischen Einsatz in anderen Ländern zu nutzen. Der zweite Schritt wäre die Befreiung aus der US-amerikanischen Vormundschaft. Das heißt konkret, wenn die USA nicht bereit sind, sich auf die Verabredungen von 1989 und 1990 zu verständigen, wenn sie an einer gemeinsamen Sicherheit in Europa, die den Frieden mit Russland einschließt, nicht interessiert sind, dann sollten wir uns aus dem Bündnis, aus der NATO, zurückziehen und wir sollten vorher versuchen, so viele andere Nationen Europas wie möglich für diesen Schritt zu gewinnen. Ein solcher Schritt wendet sich nicht gegen das Volk der USA. Er wendet sich gegen eine bestimmte Politik. Er wendet sich gegen die inzwischen eingerissene Vorstellung, die USA seien das einzige Imperium und sie hätten das Recht und die Pflicht, andere Völker als Vasallen oder Mitstreiter zu betrachten. Der Wandel des Verhältnisses zu den USA und der Wandel der Notwendigkeit im Umgang mit den USA. Viele Deutsche sehen in den USA eine Nation und in den dortigen Menschen ein Volk, das uns sehr geholfen hat. Mitgeholfen bei der Befreiung von den Nazis, geholfen bei der wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Man kann dieses Bild hinterfragen, aber es hat viel Wahres an sich und außerdem empfinden es sehr viele Leute so, nicht alle. Viele Deutsche sehen in den USA jene, die uns von den Sowjets und den Kommunisten geschützt haben. Auch wenn man das anders sehen kann, generell kann man wohl sagen, dass in den 50er und 60er Jahren so etwas wie ein abschreckendes Gleichgewicht der Kräfte bestand. Damals waren wir von den USA beschützt, heute werden wir benutzt. Heute könnte man und müsste man wohl deutliche Grenzen setzen und zum Beispiel zu sagen wagen, bei aller Freundschaft zu US-Amerikanern, es geht nicht, uns als Nachschubbasen und Ausgangsort militärischer Aktionen gegenüber anderen Völkern zu benutzen. Bei aller Freundschaft, wir wollen nicht weiter der Flugzeugträger und Kommunikationsplatz für Drohneneinsätze der USA sein. Bei aller Freundschaft, wir teilen nicht die Vorstellung, die Welt müsse von einem Imperium beherrscht werden. Es muss möglich sein und es wird möglich sein, dass alle Völker insgesamt friedlich miteinander umgehen. Bei aller Freundschaft mit Amerika, wir teilen nicht die Vorstellung, dass sich ein Volk, eine Nation, die Reichtümer eines anderen Landes aneignen kann. Was die USA und ihre Wirtschaft zum Beispiel mit Russland in der Zeit von Präsident Jelzin betrieben haben, ist schlicht unanständig und nicht friedensfördernd. Die USA sind ein interessantes Land. Die US-Amerikaner sind oft kreativ und menschenfreundlich. Ich habe als junger Mensch in Heidelberg, meiner Heimatstadt, eine Reihe von produktiven kulturellen Erfahrungen mit US-Bürgern gemacht. Im Jazzclub K54, mit dem Amerika-Haus und so weiter. Es gibt überhaupt keinen Grund, ein schlechtes Verhältnis zu US-Amerikanern zu haben. Aber es gibt einige Gründe, die USA als imperiale Macht nicht mehr zu akzeptieren, weil das gefährlich ist, weil der grundlegende Geist der Beherrschung und der Konfrontation einem friedlichen Zusammenleben der Menschen nicht gut tut und im konkreten Fall Europas äußerst gefährlich ist. Deshalb wird es die Hauptaufgabe der deutschen Politik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein, uns aus der Vormundschaft der USA zu lösen. Das ist eine Herkulesarbeit. Unsere Sicherheit in Europa muss auf Zusammenarbeit und nicht auf Konfrontation und nicht auf Abschreckung beruhen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.